Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt.
Ihr seid hier zusammengekommen mit mir, das Wort Gottes zu teilen, und ich will kurz dafür beten, ja? Herr Jesus, ich bete, dass das, was ich heute Morgen weitergebe, was ich teile, dass es nicht nur Information ist, sondern dass es Transformation ist, etwas ist, was uns verändert, Herr. Darum beten wir miteinander. Amen. 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 So, wir sind also mittendrin in einer Predigtreihe. Ihr wisst es, jetzt im Juni haben wir die Inhalte verfolgt der großen Lebensfragen. Die große Lebensfrage, die uns beschäftigt hat in der Vergangenheit, war: Was ist der Ursprung des Menschen? Was ist sein Wesen? Was ist die Bestimmung des Menschen? Und heute beschäftigt uns die Frage: Wie soll ich denn leben? Wie soll ich denn leben? Und jetzt kannst du dich mal deinem Nachbarn zuwenden und sagen: Wüsste ich auch gerne. Wie soll ich das hinkriegen? Wie kriege ich das Leben auf die Reihe? Wie kriege ich es gut hin? Heute geht es also mit dieser Fragestellung, wie soll ich leben? Es geht um das Handeln des Menschen. Wie sollte der Mensch handeln? Was ist eine gute Lebensweise? Nach welchen Kriterien soll der Mensch sein praktisches Tun ausrichten? Gibt es überhaupt so etwas wie ein Leitprinzip fürs Leben? So ein Handbuch? How to do life oder sowas, oder wie immer du und was immer du da einsetzen möchtest. Nun, ich weiß nicht, wie gut du noch deine Abi-Klausuren erinnerst und den Unterricht, aber dort im deutschen Kontext kommt man eigentlich an einem Aufklärungsphilosophen nicht vorbei. Sein Name ist Immanuel Kant, und er hat diese Frage, wie soll ich leben, mit dem kategorischen Imperativ beantwortet. Hast du bestimmt schon mal gehört, und wenn nicht, gibst du jetzt mit dem Begriff einfach so ein bisschen an. Sagst immer so ein bisschen Imperativ vor dir her oder was immer du da einsetzen magst. Nun, dieser Imperativ, vereinfacht ausgedrückt, besagt: Handle immer so, dass aus deinem Handeln ein allgemeingültiges Gesetz abgeleitet werden könnte. Wenn du zum Beispiel das jetzt mal so für dich verstoffwechseln willst, was ich hier so sage und das Wissen, mit dem ich hier so angebe, wenn du das anwenden willst, dann bist du zum Beispiel heute Nachmittag im Bürgerpark unterwegs. Also vielleicht ist das auch der Tipp, den ich dir hier gebe, aber du bist am Nachmittag im Bremer Park, im Bürgerpark unterwegs und du picknickst. Und nach dem Picknick fragst du dich, ob du wohl deinen Müll einsammeln solltest oder lieber nicht. Wäre es, und so führe ich dich hier auf den kategorischen Imperativ zu, wäre es gut, aus diesem deinen Handeln ein allgemeingültiges Prinzip abzuleiten, dass jeder seinen Müll liegen lassen sollte? Und wenn du jetzt nicht zu viele Webfehler in deinem Charakter hast, dann kommst du mit mir zusammen zu der Aussage: Nee, besser packe ich ihn wieder ein und nehme ihn mit. Das wäre echt nicht cool. Und dann hast du eine Antwort auf diese Frage gefunden. Nun, der kategorische Imperativ verlangt also von dir, dass du dein Handeln im Kontext einer größeren Gemeinschaft denkst. Was würde das, mein Handeln jetzt, wenn alle es so tun würden, für eine Wirkung für uns als Gesellschaft haben? Und jetzt könnte man ganz vielfältig den unterschiedlichsten Versuchen folgen, wie die Philosophen zum Beispiel die Leitprinzipien für menschliches Handeln für sich entwickelt haben. Aber da wir uns ja jetzt hier in einem christlichen Kontext bewegen, also wer es noch nicht mitgekriegt hat, dies ist eine Kirche, ich bin der Pastor und ab und zu singen Leute, und das waren Kirchenlieder, auch wenn sie ein bisschen moderner ausgedrückt wurden, was übrigens ziemlich cool gemacht wurde, mich jetzt schon darauf hingeführt, dann weißt du, ja, das ist ein guter Punkt zu klatschen, dann weißt du, dass du jetzt ein paar Bibelverse kriegst. Ja, da kommst du nicht drum rum, wird so sein. Wenn wir also der Frage nachgehen, wie soll ich denn leben, dann werden wir jetzt ein wenig reinschauen, was sagt die Bibel dazu. Okay, seid ihr mit mir? Und wir fangen vorne an. Vorne ist das Alte Testament. Wir schauen also zunächst ins Alte Testament hinein. Wenn wir dort hineinschauen, dann stellen wir fest, dass wir auf diese Fragestellung, wie sollen wir denn leben, überhaupt nichts Philosophisches mehr finden. Das hängt einfach damit zusammen, dass die Leute sich damals noch nicht so viel mit Philosophie beschäftigt haben. Jedenfalls war das jetzt nicht ihr größter Need. Und deswegen haben sie hier eine andere Abbildung hier. Diese Art philosophische und systematische Reflexion der Ethik finden wir im Alten Testament nicht. Was wir aber finden ist, wie das Volk Gottes unterwegs war und wie das Volk Gottes unter Mose ein sehr umfangreiches, detailliertes Gesetz für fast jeden einzelnen Bereich des Lebens bekommen hat. Wir haben hier nämlich, wenn wir das aufschlagen, folgende Beobachtung. 248, sag mal, 248. Okay, das zeigt mir, ihr seid alle noch da. Gebote. Und jetzt steigern wir das. Und 365 Verbote. Oh ja, da lässt die Begeisterung im Nachsprechen schon nach hier, ja? Also 248 Gebote und 365 Verbote, die fast das ganze menschliche Handeln auf dieser Erde regeln sollten. Und die Israeliten, sie nannten dieses Gesetz Torah. Und zwar war die Torah für sie nicht irgendwie etwas, was Zwang war, was Druck war, was religiöse Pflicht bedeutete, sondern für sie war es Weisung. Für sie war es der Weg zum Leben. Die Gebote geben ihnen nämlich die Richtung des Weges vor und die Verbote zeigen die Grenzen des Weges auf oder markierten die Leitplanken, wenn du so willst. Und so haben sie einen positiven Zugang zu ihrem Regelwerk gehabt. Und die Tora wiederum wird komprimiert dargestellt in den 10 Geboten, die Gott den Israeliten durch Mose beim Bundesschluss am Berg Sinai gegeben hat. Und dabei ist total spannend, und ich hoffe, dass du mir folgen kannst, wie die 10 Gebote eröffnet werden. Es heißt dort nämlich, und wir lesen aus 2. Mose 20, Vers 1, und Gott redete alle diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. So, was wir hier finden, ist typisch für die Ethik im Alten Testament. Die 10 Gebote werden von Gott mit dem Satz eingeleitet, ihr habt ihn eben gehört, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus Knechtschaft geführt hat. So dieser Satz, der zweite Vers, ist für uns in unserer christlichen Zählweise sowas wie die Einleitung. Wir sagen, naja, jeder gute Gesetzestext hat auch eine Präambel und irgendwie gibt es eine gute, coole Einleitung und jetzt kommt es zum Wesentlichen und jetzt lesen wir eben das Wesentliche. Und so sind wir alle auf der Stuhlkante und denken, okay, dann mal raus mit dem ersten Gebot. Und wir ordnen das erste Gebot in der Weise zu, dass wir sagen, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. In unserer Zählweise ist das erste Gebot. Aber in hebräisch-jüdischer Sichtweise ist bereits das, was davor kam, ein erstes Gebot. Eine erste massive Aussage, weil für die Juden dieser Vers die Grundlage für alles Weitere war. Es war quasi das, worauf man steht mit allem dem, was danach kommt. Hier wird klargestellt, Gott ist derjenige, der zuerst handelt. Es ist Gott, der handelt. Er ist der, der aus Sklaverei und vom Pharao wegführt. Er ist der, der eingreift und Befreiung schenkt. Und diese Liebes- und Rettungsaktion Gottes ist der Ausgangspunkt, so das hebräische Verständnis, für alles, was jetzt kommt und was du halten sollst. Und so heißt es konsequent übersetzt eigentlich auch nicht, du sollst nicht, sondern eigentlich könnte man diesen Text genauso übersetzen mit, du wirst nicht. Warum wirst du nicht? Weil Gott zuvor getan hat. Bevor Gott sagt, das, liebe Menschen, sollt ihr tun, sagt Gott, das, liebe Menschen, habe ich schon getan. Es ist Gott, der zuerst handelt und der seine Tat als Grundlage für das Tun des Menschen jetzt platziert. Er sagt also, weil ich in dieser Weise getan habe, setze ich dich frei, wünsche ich mir, tue, orientiere dich an dem, was ich getan habe. Und es ist wichtig, dass wir diesen Zusammenhang aufnehmen, Leute. Gottes Handeln ist der Ausgangspunkt der Gebote. Und er ist derjenige, der die Gebote gibt. Das ist nicht Mose gewesen. Die Gebote kommen nicht von Mose, auch wenn wir oft sagen, das ist das Gesetz des Mose. Wir lesen in der Bibel, dass das Gebot und die Gebote selbst von Gott kommen, aus der Begegnung mit ihm kommen, dort auf dem Berg Sinai. Und dass er selber, so öffnet eine andere Textstelle, diese Gebote mit seinen Fingern auf die Steintafeln geschrieben hat. Also er ist die Quelle einer gelingenden Ethik. Aus seinem Wesen, aus seinem Charakter, aus seinem Handeln soll der Mensch seine Lebensethik ableiten. Man kann es auch so formulieren, wenn du dich fragst, wie soll ich denn leben, wäre eine reduzierte Antwort, handel so, wie Gott gehandelt hat. Und dieses Prinzip jetzt, wir sind da im Alten Testament unterwegs und bewegen uns dort durch die Schriften, das entdecken wir immer wieder. Wir entdecken immer wieder diese von mir eben aufgebauten Zusammenhang. Ich, der Herr, bin es, so lesen wir in 3. Mose 11, Vers 45, der dich aus Ägypten geführt hat. Warum? Weil ich euer Gott sein wollte. Ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. An dieser Stelle vielleicht ein kurzer Verweis. Es ging Gott immer darum, dass er ihr Gott sein wollte. Er führt sie zum Berg Sinai, weil er ihnen dort begegnen wollte. Wenn du diese Textstellen in der Bibel nachsiehst, dann wirst du merken, dass Gott immer davon spricht, dass er das Volk zu sich führt. Sein erstes Ziel war nie Kanaan. Das ist so etwas, was daneben ist. Eine Verheißung, good to have und große Weintrauben und was man daraus nicht alles keltern könnte und so. Na, da will ich eure Fantasie nicht zu sehr strapazieren. Aber es geht Gott, wenn du das nachliest, immer darum, dass das Volk zu ihm kommen sollte. Er wollte ihr Gott sein. Das ist immer das Motiv Gottes. Gott will immer dich. Und er hofft darauf, dass du nicht das nur Kanaan willst und ihn nicht. Versteht ihr den Zusammenhang? So, Gott will immer dich. Und er sagt hier, ich bin es, der dich aus Ägypten geführt hat, um euer Gott zu sein. Und jetzt sagt er, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Das ist so diese Ethik, die sich hier im Alten Testament aufspannt. Weil Gott voller Heiligkeit ist, sollten auch wir es sein. Weil Gott voller Erbarmen ist, soll auch ich barmherzig sein. Weil Gott voller Wahrheit ist, soll auch in mir Wahrhaftigkeit zu finden sein. Weil Gott vergibt, soll auch ich vergeben. Weil Gott versorgt, soll auch ich andere nicht hungern lassen. Weil Gott den Fremdling eine Heimat und ein Zuhause anbietet, soll auch ich dem Fremden und Ausländer integrieren und ihm eine Heimat geben. So dieses, das ist die Ethik des Alten Testamentes, das, was wir hier auffinden. Und ich glaube, ihr habt das Prinzip längst verstanden. Wir könnten also sagen, die Frage, wie soll ich leben, wurde im Alten Testament so beantwortet. Schau auf Gott, orientier dich an ihm. Sein Wesen soll dich prägen, sein Charakter auf dich abfärben, sein Handeln soll dich orientieren. So wie er mit dir umgeht, so geh auch mit den anderen um. Was ein cooler Zusammenhang. Aber wir haben ja davon gesprochen, dass wir uns im Alten Testament bewegen und jemand, der schon länger in der Kirche mitläuft, der weiß, früher oder später landen wir beim Neuen Testament. Also laufen wir mal ins Neue Testament hinein mit der Fragestellung, wie soll ich denn leben? Und was wir jetzt entdecken ist, dass sich das, was wir schon miteinander geteilt haben, weiter zuspitzt. Wenn wir in das Neue Testament schauen, dann sehen wir, dass sowohl in den Evangelien als auch in den Briefen die Aussagen der Tora sich noch einmal zuspitzen. Einmal wird Jesus von einem Mann gefragt, Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Und Jesus antwortet wie folgt. Er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das große und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Was Jesus hier also jetzt macht, ist, dass er die 245 Gebote und die 365 Verbote, er komprimiert sie und fasst die ganze Tora zusammen in diesem Doppelgebot der Liebe. Und das Spannende ist eigentlich hier, wer ein bisschen theologisches Verständnis mitbringt, der wird merken, Jesus antwortet mit dem Alten Testament. Er geht also wieder zurück auf die Tora. Und es ist insofern also gar keine neutestamentliche Antwort, sondern eine alttestamentliche, denn das, was er hier ausspricht, ist die Zusammenfassung von zwei Bibelstellen aus dem Alten Testament. In 5. Mose 6, Vers 5 lesen wir dies, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und dann in 3. Mose 19, Vers 18, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und diese beiden alttestamentlichen Textstellen fasst und führt Jesus zusammen in das Doppelgebot der Liebe. Und dann sagt er, an diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. So offensichtlich lassen sich alle Gebote und Weisungen, und die Anzahl habe ich ja eben zweifach aufgerufen, alle Handlungsweisen, die uns gegeben sind, in diesen zwei Geboten zusammenfassen. Wie soll ich denn leben? So, hoffentlich hat niemand von euch sich irgendwie schon dem Schicksal ausgeliefert gesehen, dass er 365 Verbote und 245 Gebote irgendwie mitführen müsste, sondern jetzt haben wir es hier schon mal reduziert auf zwei starke, stabile Aussagen, zusammengefasst. Und wenn wir jetzt genauer hinschauen, dann müssten wir eigentlich nicht von einem doppelten Liebesgebot sprechen, sondern von einem dreifachen Liebesgebot. Denn hier geht es um die Liebe zu Gott, die Liebe zu dir selbst und die Liebe zum Nächsten. Hier haben wir den Dreiklang, den jede gute Predigt sucht. Und jetzt bin ich angekommen. Dreimal dürft ihr raten, was da jetzt machen wird, der Pastor. Er nimmt jetzt die drei Punkte auseinander. Die Liebe zu Gott. Alles Lieben beginnt bei Gott, Leute. Denn Gott ist Liebe. Er definiert, was Liebe ist. Er definiert, wie Liebe aussieht. Er definiert, wie Liebe sich gestaltet. Nicht Hollywood, nicht Radio, nicht Influencer. Gott selbst ist die Quelle aller Liebe. Und wenn wir uns also jetzt fragen, wie wir das Gebot nun erfüllen können, Gott zu lieben, dann liegt das Geheimnis darin, dass wir uns zuerst von Gott lieben lassen müssen. Und das ist der Moment, wo ihr richtig gut aufpassen müsst jetzt. Weil wir sprechen ja darüber, wie das Leben gelingen kann und wie ich denn leben soll. Und mein Punkt, den ich hier mache, ist, du musst dich zuerst von Gott lieben lassen. Das ist der erste Schritt auf dem Weg der Liebe, sich von Gott lieben zu lassen. Alles beginnt damit. Der Apostel Johannes sagt es so, und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt. Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Alles, was du in Folge tun willst, kannst, möchtest, solltest, was auch immer ich da jetzt anfügen werde, es beginnt alles damit, dass du dich lieben lässt. Du kannst Gott nur lieben, weil du geliebt bist. Und du kannst nur lieben, weil du geliebt bist. Dein Lieben ist immer eine Reaktion auf Gottes Liebe. Alles, was du tust auf dem christlichen Glaubensweg, ist hoffentlich eine Reaktion darauf, dass du geliebt bist. Wenn du Liebe weitergeben willst, Leute, wir können doch nur weitergeben, was wir haben. Das heißt, wir brauchen, dass wir es zulassen, dass wir geliebt werden und sind. Sobald du dir einbildest, Gott aus dir selbst heraus lieben zu können, bist du auf dem Weg toter Religion oder Selbstgerechtigkeit. Dein Lieben ist immer nur ein Zurücklieben. Wenn wir Gott lieben wollen aus anderen Motiven, zum Beispiel, weil wir ihn irgendwie schwer beeindrucken wollen, oder weil wir uns irgendwie eine Gebetserhörung verdienen wollen, dann sind wir absolut auf dem Holzweg. Gott ist die Aktion, wir sind die Reaktion, Leute. Nochmal, Gott ist die Aktion, wir sind die Reaktion. Unser Erscheinen heute hier im Gottesdienst ist doch nicht eine Aktion der Liebe, sondern eine Reaktion auf seine Liebe. Und das kannst du fortsetzen. Unsere Sammlung eben ist doch nicht eine Aktion der Liebe, sondern eine Reaktion auf sein Segen und das, was er uns gegeben hat. Wir geben doch immer von dem, was wir empfangen haben, das, womit wir ausgestattet sind, den Segen, den wir empfangen haben, den geben wir weiter. Das beginnt bei Mitarbeit und setzt sich fort in dem Einbringen von Talenten, beim Geben von Zehnten. Das sind keine Aktionen unserer Liebe, sondern eine Reaktion auf seine Liebe hin. Und hör mir bitte gut zu, weil das ist mir so ein wichtiger Punkt, dass ich ihn für dich mache. In dem Maße, wie du die Liebe Gottes empfängst, in dem Maße wirst du zurücklieben. Pass auf, das ist so wichtig. Du musst wirklich empfinden, ausgefüllt sein, erlebt haben, umhüllt sein, eingetaucht sein. Keine Ahnung, was ich noch für Worte finden könnte. Dass du weißt, ich bin angenommen, ich bin geliebt. Es ist so wichtig, dass du diesen Anteil empfängst, weil du wirst in der Weise zurücklieben, wie du geliebt wurdest und wirst. Wenn du seine Größe, seine Güte, seine Schönheit, wenn all das dein Sein durchdringt, dann wirst du mit ganzer Seele lieben können. Dann wirst du mit ganzem Herzen zurücklieben können. Dann wirst du mit all dem Verstand zurückgeben können. Aber die Bedingung ist, dass du zuvor zulässt, dass du geliebt wirst. Jesus sagt, das ist das Größte, und er fügt hinzu, und das erste Gebot. Und ich möchte, wenn wir darüber nachdenken, wie kann das Leben gelingen vor dem Hintergrund von meiner Ethik, wie handle ich denn und wie bewege ich mich denn so durchs Leben, dass wir kapieren, dass alles damit startet, dass ich mich von Gott lieben lasse. Und lieben lassen, wenn wir das jetzt so ein wenig für uns wirken lassen, sich lieben lassen ist immer der Startpunkt einer Beziehung. Ist immer der Startpunkt einer Liebesbeziehung, ist immer der Startpunkt einer Umgang mit in Intimität und Kennenlernen und gemeinsam durchs Leben. Das heißt, alles, was wir unter Ethik entwickeln, startet eigentlich hier. Ich lasse mich lieben. Seid ihr noch da? Okay, manche gucken schon so gleichmäßig. Okay, ja, wir schaffen das. Ja, bis zum Mittagessen. Das zweite, also der erste Punkt eben war die Liebe zu Gott. Das zweite ist die Liebe zu dir selbst. Und lass uns da einen Moment verweilen.
Nachdem Jesus also das größte und das erste Gebot genannt hat, sagt er dann, das zweite ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wie dich selbst. Kann es sein, dass hier der Gedanke drinsteckt, dass ich nur dann andere wirklich lieben kann, wenn ich gelernt habe, mich selber zu lieben? Es scheint, dass hier die Selbstliebe so etwas wie die Basis für die Nächstenliebe ist. Kann es sein, dass die Art und Weise, wie ich mich selber annehme, konditioniert, wie ich andere annehmen kann? Und Achtung, Leute, wir reden hier nicht von Selbstliebe im Sinne von Selbstzentriertheit. Wir reden hier von Selbstliebe im Sinne von Selbstannahme. Nicht von Selbstzentriertheit. Selbstzentriertheit ist ich, meiner, mir, mich, meins, meins, meins. Ja? So, da dreht sich alles nur um dich. Das ist am Ende Stolz und Hochmut und Egoismus. Nein, wenn Jesus hier sagt, du sollst, oder wir sollen unseren Nächsten lieben wie uns selbst, dann geht es hier um eine gesunde Selbstannahme und Selbstfürsorge. Und lass uns hier ein bisschen seelsorgerlich vielleicht nochmal den Gedanken aufnehmen. Oft haben wir Christen so sehr die Selbstverleugnung und die Selbstlosigkeit betont, dass wir es am Ende für einen christlichen Gedanken halten, uns selber abzulehnen. Dass wir es am Ende für einen christlichen Gedanken halten, uns schlecht zu fühlen und minderwertig und unbrauchbar und uns schmutzig zu fühlen. Und Leute, nichts ist weiter von der Wirklichkeit entfernt. Das ist überhaupt kein christlicher Gedanke. Nein, ganz und gar nicht. Wir brauchen eine gesunde Sicht auf uns selbst und eine gesunde Sicht, uns selbst zu lieben. Wer große Schwierigkeiten hat, sich selbst anzunehmen und zu lieben, wird wahrscheinlich auch keine große Liebeskapazität haben, andere zu lieben. Und deswegen konditioniert sich das hier gegenseitig. Und Jesus macht den Zusammenhang deutlich. Und achte doch mal darauf, wie du über dich denkst. Achte doch mal darauf, wie du selber mit dir sprichst. Ich stand keine zwei Wochen zurück vor dem Spiegel und habe gesagt, Alter, bist du fett geworden. Und das habe ich dann auch gleich mit meiner Familie geteilt. Und die haben nicht widersprochen. Aber die haben gesagt, hey, wir sind mitten im Urlaub, das ist eine ganz falsche Idee, damit anzufangen aufzunehmen. Habe ich dann auch gleich eingesehen und habe mich nochmal voll hingegeben. Nein, also was ich sagen will ist, ganz ernsthaft, achte doch mal darauf, wie du mit dir sprichst. Manchmal haben wir so hohe Ansprüche an uns und unterstellen uns so einem Grad von Perfektionismus, dass wir innerlich zu unserem größten Kritiker und Ankläger werden. Manchmal führe ich selber auch so harte Selbstgespräche mit mir selber, wie ich mir nicht mal trauen würde, sie mit dir zu führen. Ich bin an der Stelle mein größter Kritiker, mein Ankläger selbst. Und ich arbeite daran zu verstehen, dass das nichts Gutes ist, wenn ich so mit mir rede. Weil wer sich innerlich kleinredet, Leute, wer sich innerlich fertig macht, der übernimmt den Job des Teufels. Er ist der Ankläger und der Verkläger. Und mach nicht den Job des Teufels. Auch nicht mit dir selber, okay? Und wenn du nächste Woche wieder in der Versuchung stehst, dass dir irgendwas nicht gefällt, ja, dann sprich einfach ein anderes Programm rein. Leute, das macht wirklich was. Ich bin ja nun stolzer Opa, wisst ihr, ne? Ich werde euch nicht langweilen, ich werde auch keine Bilder zeigen, nichts dergleichen gerade, ja. Es sei denn, du willst nachher zu mir kommen und das unbedingt sehen. Aber wisst ihr, was ich mache? Wann immer ich meinen kleinen Enkel auf dem Arm habe, sage ich, du bist geliebt. Und jetzt kann ich ihm ja Worte beibringen. Ja? Wisst ihr, was wir ihm letzte Woche beigebracht haben? Wunderbar. Du bist wunderbar. Sag mal, ich bin wunderbar. Okay, und das wiederholst du jetzt die ganze Woche, bis du es am Ende glaubst. Ja? Ehrlich, Leute, das macht was mit uns. Es verändert uns. Sprache gestaltet Wirklichkeit. Ist dir aufgefallen, dass in der Bibel Sprache, das erste Mal, dass Sprache eingesetzt wird, nicht für Kommunikation eingesetzt ist, sondern für Kreation, für kreatürliches Wirken, Erschaffen, Gestalten? So gestaltest auch du. Sprich dich nicht klein. Vielleicht ist eine Prise Selbstliebe angebracht, damit du wieder in der Lage bist, andere lieben zu können. Okay? Vielleicht ist das dein Punkt in dieser Predigt. So, wie soll ich denn leben? Wie kriege ich es hin? Wie kriege ich mein Leben gestaltet und gebacken? Und ich finde, wir haben schon ein paar spannende Antworten gefunden, oder? Also Nummer 1 war ja, handel wie Gott, beziehungsweise wie Gott an dir gehandelt hat. Funktioniert aber nur, habe ich gesagt, nicht vergessen, wenn du dich auf eine Liebesbeziehung mit Gott einlässt. Wenn du also in deinem Leben eine Beziehung zu ihm hast und mit ihm unterwegs bist, dann funktioniert das, denn dann rubbelt sich das ab. Glaub mir, wer mit jemand unterwegs ist, der bekommt mehr und mehr Ähnlichkeit. So funktioniert das ganze Prinzip Jüngerschaft. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Hundehalter und Hunde sich nach gewissen Zeiten, darf man das überhaupt aussprechen? Die sehen sich irgendwann ein bisschen ähnlich. Finde ich jedenfalls. Ist ja nichts Schlimmes. Oh Mann, das steht jetzt nicht im Skript, ne? Aber ich glaube, ihr wisst, was ich klar machen will, ja? Wenn man gemeinsam unterwegs ist, wird man einander ähnlich. Und dann haben wir noch gelernt, gesunde Selbstannahme von mir selbst. Weißt du, wenn du immer das Negative bei dir siehst, dann wirst du fixiert sein auch auf das Negative beim anderen. Schwierig, jemanden dann zu lieben. So verkürzt haben wir uns also jetzt auseinandergesetzt mit der Liebe zu Gott und mit der Liebe zu uns selbst. Was noch offen bleibt, ist die Liebe zum Nächsten. Und da gehen wir jetzt hin. Das Doppelgebot der Liebe begegnet uns nicht nur bei Matthäus, sondern auch bei Markus und bei Lukas. Und im Lukas-Evangelium wird erzählt, dass Jesus mit einem Gesetzeslehrer über das größte Gebot ins Gespräch kommt. Und auch dort wird dieses große Gebot genannt, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Aber in dem Kontext hier im Lukas-Evangelium stellt der Gesetzeslehrer eine Rückfrage. Er sagt, und wer ist mein Nächster? Und bemerkenswert ist jetzt, dass Jesus auf diese Frage antwortet mit einem Gleichnis. Und es ist das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Er erzählt, und dieses Gleichnis erzählt davon, dass sich ein Samariter um einen halb tot geprügelten jüdischen Mann kümmert, seine Wunden versorgt, sich um ihn kümmert, ihn in Sicherheit bringt und dann auch die Kosten dafür übernimmt. Warum ist das so bemerkenswert? Weil in damaliger Zeit und mit den Ohren der damaligen Hörer gehört, ist das etwas Unvorstellbares. Juden und Samariter in damaliger Zeit, das ging nicht zusammen. Das waren alles andere als Freunde, das waren Feinde. Die waren im Grunde verhasst und verfeindet. Aber dadurch, dass Jesus diese Geschichte erzählt, macht er folgenden Punkt. Das Gebot der Nächstenliebe bezieht sich nicht nur auf Leute, die ich sowieso mag. Es bezieht sich nicht nur auf Freunde, nicht nur auf Leute, die ich sowieso gut leiden kann. Gleichgesinnte zu lieben, das wäre absolut keine Kunst. Aber die Zuspitzung, die sich hier abbildet, ist, dass sich das Gebot der Nächstenliebe auf alle Menschen bezieht, sogar auf diejenigen, die du absolut nicht leiden kannst. Das ist der Moment einer rhetorischen Pause, wo ich dir 21 Sekunden Zeit gebe, über die nachzudenken, die du absolut nicht leiden kannst. Und bevor sich innerlich Groll aufbaut, erleben wir hier wieder eine Zuspitzung. Die absolute Zuspitzung findet dieses Gebot schließlich in der Feindesliebe. Nirgendwo sonst auf der Welt, Leute, gibt es einen Satz wie diesen, den Jesus in der Bergpredigt spricht. Ich sage euch, liebt eure Feinde. Ja, ich halte mich jetzt mal zurück mit Amen, weil das ist herausfordernd. Das ist schwierig. Das ist absolut gegen den Strich. Weil wisst ihr, hier finden wir folgenden Zusammenhang aufgeblendet. Liebe in der Beschreibung, wie Gott sie abbildet. Liebe, wie wir sie in der Bibel definiert bekommen. Eben nicht die Liebe, die Hollywood definiert oder Radio oder irgendwelche Schlager hast du nicht gesehen oder Helene oder so, ja. Sondern Liebe, wie sie in der Bibel eine Erklärung findet, ist kein Gefühl, sondern ist eine Entscheidung. Und vielleicht magst du jetzt auch ein bisschen mehr. 1. Korinther 13. Die Liebe ist langmütig, trägt nicht nach, duldet. Habe ich 1. gesagt? Ich glaube 2. So, Liebe ist kein Gefühl, sie ist eine Entscheidung. Du wurdest belogen, beleidigt. Pöbel nicht zurück. Er hat dich sitzen lassen, hat die Kinder mitgenommen. Sprich Segen. Sie hat schlecht über dich geredet, hat dich angelogen. Du wurdest gemobbt. Auf der Arbeit wurde gelästert. Dein Onkel hat dir das Erbe gestohlen. Lass innerlich los. Lass es nichts mit dir machen. entscheide dich zu lieben. Wenn wir also nach einem christlichen Prinzip, einem christlichen Leitprinzip für die Ethik fragen, dann wäre es das Handel aus Liebe. Du fragst dich, wie soll ich leben? Und eine ganz kurze Antwort ist Handel aus Liebe. Aber jetzt vergiss nicht, was wir vorher entwickelt haben. Nicht aus dem, was du für Liebe hältst. Auch nicht aus dem, was die Gesellschaft für Liebe hält. Sondern denk daran, dass Gott die Liebe ist. Handel aus Liebe bedeutet dann Handel aus Gott heraus. Handel aus der Beziehung, aus der Nähe, aus der Liebesbeziehung zu ihm heraus. Sei in einer inneren Gemeinschaft und Beziehung zu ihm. Die Liebe ist in der Bibel immer gekoppelt an Gott. Lass dich also zuerst lieben und lass dein Lieben dann eine Reaktion auf diese Liebe sein. Versteht ihr, sonst kriegen wir das nicht hin. Der Anspruch ist zu hoch, es ist nicht möglich, durchs Leben zu gehen und alle zu lieben. Das funktioniert nicht. Es sei denn, du bist so ein Typ, wo die Obstfliegen um den Kopf eiern und du kriegst das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht. Wisst ihr, wie ich meine? So. Und das sind wir nicht. Wir sind geerdete Christenmenschen, die nachfolgen. Wir handeln aus Liebe, weil wir in einer Beziehung zu ihm stehen. Lass dich zuerst lieben und dann ist dein Handeln eine Reaktion auf seine Liebe. So, was will ich uns zum Ende sagen? Liebe besteht nicht nur in Worten, sondern in Worten, die zu Taten werden. Im Johannesevangelium steht, Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn ewiges Leben haben. So, Gottes Liebe hat sich gezeigt. Liebe muss sich immer zeigen. Liebe wird dann zu echter Liebe, wenn sie nicht nur gefühlt, sondern gesprochen und vor allen Dingen getan wird. Doch wenn einer genügend Geld hat, so lesen wir in Johannes 3, um gut zu leben und ein anderer in Not ist und er weigert sich zu helfen, wie soll da die Liebe Gottes in ihm bleiben? Liebe Kinder, wir wollen nicht nur davon reden, dass wir einander lieben. Unser Tun soll ein glaubwürdiger Beweis unserer Liebe sein. Unser Tun soll ein glaubwürdiger Beweis unserer Liebe sein. So, wie sagt man in Norddeutschland? So wollen wir tun, oder, Gemeinde? So wollen wir tun. Und Leute, ich möchte euch diesen Punkt so antragen. Wie sollst du denn dein Leben hinbekommen? Wie soll das denn gehen? Es funktioniert dann, wenn du dich lieben lässt von Gott. Und sich lieben lassen, so habe ich gesagt, heißt immer, ich lebe in einer Beziehung. Ich bin im Kontext einer Beziehung unterwegs. Das zweite, wie kann das gelingen? Wie soll ich denn leben? Leb versöhnt mit dir selbst. Wenn du dich morgen früh wieder nicht erkennst im Spiegel, sei wenigstens freundlich zu ihm. Oder ihr. Wisst ihr, was ich sagen will? Redet euch nicht schlecht. Sprich dir zu, ich bin wunderbar gemacht. Wunderbar. Danke. Sprich das, was Gott sagt. Und ich empfehle dir so sehr, hör doch mal hin, was er sagt. Er hat nie vernichtende Gedanken über dich. Er hat Gedanken der Liebe und des Friedens. Er wird dich nie niederreden. Er wird dich nie klein machen. Er wird dich immer ansprechen mit dem, wie er dich sieht, wo du selber glaubst, dass du nicht hinkommen könntest. Er wird dich immer groß sprechen. Weißt du warum? Weil die Bibel sagt, er ist dein Fürsprecher. Er ist dein Fürsprecher, nicht dein Gegensprecher. Hör zu, was er über dich sagt und sprich es über dir aus. Herr, du bist der Fürsprecher. Und ich empfinde in meinem Geist, dass hier Menschen sind, die gerade diesen Punkt brauchen. Er ist dein Fürsprecher. Er ist nicht gegen dich. Er ist für dich. Er ist für dich. Er ist für dich. Und fang an, das zu wiederholen. Du bist für mich, Herr. Du bist für mich. Und der dritte Punkt, wie soll ich denn leben, ist, du nimmst den Nächsten in den Blick. Und zeigst deine Liebe, nicht nur durch Worte, sondern auch in Taten. Heiliger Geist, ich bete, dass du diese meine Worte zu einer Orientierung machst für unser Handeln. Wie sollen wir leben, fragen wir, Herr, als Christen. Und ich danke dir für dein Wort, das uns Orientierung gibt. Du erwartest nichts von uns, Herr, was du uns nicht zuvor gegeben hast. So danke ich dir für deine Liebe, die du mir geschenkt hast, die du uns geschenkt hast. Und als Reaktion auf diese Liebe dürfen wir anfangen, auch anderen Liebe entgegenzubringen. Herr, ich danke dir, dass du mich wunderbar gemacht hast und als Reaktion darauf, dass ich mich annehme, wie du mich geschaffen hast, wende ich mich anderen zu und spreche ihnen Gutes zu. Herr, ich bete, dass für uns als Einzelne, aber auch als Kirche, unsere Liebe sich nicht nur in Worten ausdrückt, sondern dass wir Taten der Liebe abbilden. Herr, wir segnen noch einmal unsere Missionare. Wir segnen da, wo wir weltweit Einfluss nehmen dürfen als Kirche, mit den Mitteln, die du uns gegeben hast. Taten der Liebe, Herr. Danke, dass du uns ausstattest. Und nun habe ich gesprochen davon, dass dieses Leben, von dem ich hier spreche, nur gelingt, wenn man in einer Beziehung zu Gott steht. Und wir in unserer Kirche und auch ich in meinem Dienst habe es mir zur Gewohnheit gemacht, meine Berufung aufzugreifen, die Gott mir gegeben hat, ein Botschafter an seiner Stadt zu sein. Und ich zitiere aus der alten Luther, die sagt: Unsere Botschaft ist, lass dich versöhnen mit Gott. Komm in eine Beziehung zu ihm. Er ist dein Schöpfer. Er hat dich gemacht, gedacht, gewollt. Und alles beginnt damit, dass er dich rausholen will, dort wo du bist, und zu sich bringen will. Zu ihm. Und ist jemand hier an diesem Morgen, der sagt, ich möchte nach Hause kommen? Im übertragenen Sinne, nach Hause kommen zu dem, der mein Schöpfer ist, zu dem, der zu mir in Beziehung leben will. Ich möchte hineinmünden in diese Beziehung mit ihm und mein Leben gestalten mit ihm. Weißt du, das Leben gelingt, so haben wir gelernt, das war unser erster Punkt. Jesus sagt, es ist das große und das erste Gebot, dass du dich von ihm lieben lässt und in einer Beziehung zu ihm stehst. Ist jemand hier an diesem Morgen oder an diesem Mittag, der sagt, ich möchte diesen Tag markieren als einen Start, in der Beziehung mit Gott zu leben. Vielleicht ist es nicht das erste Mal, dass du diesen Start gehst, sondern du bist gestrauchelt, gefallen. Es ruckelt immer ein bisschen, wenn das Leben in den nächsten Gang schaltet. Aber jetzt bist du dabei, wieder Fahrt aufnehmen zu wollen. Dann gib mir deine Hand, ich bete für dich. Und wir werden zusammen vor Gott aussprechen. Dankeschön, Dankeschön. Vielen Dank. Danke, ich sehe die Hände. Komm, wir beten zusammen. Gott im Himmel, ich danke dir, dass du mich siehst, dass du mich willst und dass du mich liebst. Ich will in einer Beziehung zu dir stehen. Danke, dass du Jesus gesandt hast, der den Weg freigemacht hat zu dir. Ich nehme sein Opfer an. Reinige mich und mach mich zu deinem Kind. Amen. Amen. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Gott segne euch.
Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gern deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo@hoop.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.